Den Predigttext von dem Erlassjahr des Herrn haben wir bereits als erste Lesung gehört. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ihr kennt die Redewendung. Wir haben uns später nur noch alle Jubeljahre einmal gesehen. Das heißt ganz selten. Jubeljahr oder Jubeljahr, das stammt von dem hebräischen Wort Jubel. Und das heißt ursprünglich Widder, denn aus Widderhörnern wurde ein Blasinstrument mit Namen Schofar gebaut, das zur Eröffnung des biblischen Erlassjahres geblasen wurde. Daher wurde der Ausdruck Jubel auf das Instrument und das damit eröffnete Erlassjahr übertragen. Auch unsere Worte Jubel und Jubiläum stammen daher. Im dritten Buch Mose heißt es: Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz und zu seiner Sippe kommen. Jedes siebente Jahr war im Alten Testament schon ein Sabbatjahr und jedes siebente Sabbatjahr war dann ein Erlassjahr. Also alle 50 Jahre, jedes 50. Ja. Drei Erlässe waren in diesem Jahr besonders wichtig, es gab viele mehr. Erstens, Juden, die sich selbst in die Sklaverei verkauft hatten, mussten kostenlos freigelassen werden. Zweitens, verkaufter Grund und Boden musste kostenlos zurückgegeben werden. Und drittens, wurden die Felder ein Jahr lang nicht bestellt. Und so ein Erlassjahr kündete Gott durch den Propheten Jesaja wieder an, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben. Die Juden, die gefangen waren in Babylonien, heute Irak, die werden zurück nach Israel in die Freiheit kommen dürfen und wieder auf ihrem eigenen Grund und Boden leben dürfen. Das ruft bei Jesaja selber große Freude hervor und als Zeichen dafür, dass die Juden wieder frei sind und auf ihrem Grundbesitz wohnen dürfen, gibt ihnen Gott auch festliche Gewänder. Jesaja hatte es angekündigt und wenig später durften die Juden aus Babylonien zurück nach Israel kommen. Das war vor etwa 2600 Jahren. Aber deswegen hören wir diesen Text heute nicht als Predigttext, sondern weil Jesus vor 2000 Jahren diese Bibelstelle vorlas. Und so möchte ich auch die Predigt strukturieren. Mit Jesus ist jedes Lebensjahr ein Jubeljahr. Erstens prophezeit vor 2600 Jahren, zweitens erfüllt vor 2000 Jahren und drittens wirksam ist es bis heute. Den ersten Gedanken der Predigt habe ich ja schon ausgeführt. Hier folgt der zweite Aspekt. Was im Alten Testament vorgeschattet war, erfüllt sich in viel größerem Umfang durch Jesus Christus. Doch hört selbst, was ich den Kindern schon eben gesagt hatte. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Erlassjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das wichtigste Wort aus diesem Abschnitt ist heute. Jesus erfüllt die Verheißungen der Propheten. Ich singe es auch immer im Abendmahlsgebet zum Christfest. Wir erleben hier eine Fortführung des Wortes heute, das wir schon aus dem Mund des Engels zur Christnacht gehört haben. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, Jubel, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Das, worauf so viele Generationen von Juden gewartet hatten, erfüllte sich vor 2000 Jahren in und durch Jesus Christus. Das kann man auf alle drei Hauptwirkungen des alttestamentlichen Erlassjahres beziehen, nämlich Ende der Versklavung, Grundbesitzerlangung und Erntepause. Erstens, Jesus beendet auch die Sklaverei, aber nicht die Sklaverei durch andere Menschen, sondern die Sklaverei oder die Versklavung der Menschen durch die Sünde. Wohlgemerkt, sowohl bei der Versklavung von Juden im Alten Testament wie auch bei der Versklavung durch die Sünde ist sie immer selbst verschuldet, nicht fremd verschuldet. Zweitens, Jesus beendet das Leben außerhalb des heimatlichen Grund und Bodens. Der ursprüngliche Erbbesitz der Menschheit war nicht Israel, sondern der Garten Eden. Den verspielten Adam und Eva durch ihre Sünde, durch den Ungehorsam gegenüber Gott. Nun, seit Jesus Christus, kann ein Mensch wieder in den Besitz seines ihm von Gott zugedachten Grundstücks gelangen. Und noch besser, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Christen sind Bürger und Einwohner des Reiches Gottes. Die Einbürgerung geschieht durch Glauben und Taufe. Seit der Taufe sind wir Himmelsbürger, auch wenn wir jetzt noch nicht alle Bürgerrechte uneingeschränkt genießen dürfen und auch wenn wir selbst uns immer wieder ziemlich unbürgerlich in Bezug auf das Reich Gottes verhalten. Drittens, Jesus verspricht seinen Gläubigen, dass ihr Vater im Himmel sie ernähren wird, wenn sie in ihrem Leben zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten und dass sie sich deshalb nicht sorgen sollen darum, was sie morgen essen und trinken und anziehen werden. So eben wie im alttestamentlichen Erlassjahr die Felder ein Jahr lang brachliegen blieben und sich die Bewohner von den Vorräten ernähren mussten. Jesus sagt, dass er die Verheißung des Jesaja erfüllt. Selten haben wir so eine direkte Aussage in der Bibel. Das ist für uns ganz wichtig für die Auslegung. Wir wissen, Jesus selber sagte, ja, ich bin der, den Jesaja verkündet hat. Wie gehen die Leute damit um? Die Leute damals in der Synagoge in Nazareth, da war es so, alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Diese Reaktion erscheint einem ein bisschen unverständlich. Es gibt zwei wesentliche Gründe, die Ausleger anbringen dafür. Der eine ist, dass sich Leute ärgern, dass Jesus sagt, ich bin die Erfüllung der Verheißung. Und der andere Grund ist, dass Jesus nicht alles von der Verheißung des Jesaja wiederholt. Nämlich den Tag der Rache des Herrn wiederholt er nicht. Und es kann sein, sagen manche Ausleger, dass sie die Juden darüber ärgern, dass an ihren Feinden kein Strafgericht vollzogen wird. Der Grund, warum das Jesus zu Beginn seiner Tätigkeit, und das geschieht am Beginn seiner Tätigkeit, der Auftritt in der Synagoge in Nazareth, warum er das sagt, ist, weil die Rache des Herrn, weil Jesus die auf sich selber zieht. Die ist nicht weg, aber er verkündigt sie nicht mehr anderen, sondern sie wird an ihm vollzogen werden am Kreuz. Jedenfalls, die Leute damals sind keineswegs erfreut oder brechen in Jubel aus über dieses Jubeljahr, dieses Erlassjahr, was Jesus in seiner Person ankündigt. Und da bin ich beim dritten Aspekt der Predigt. Wie reagieren wir heute, so wie die Leute in Nazareth, oder freuen wir uns? Und was bedeutet es für uns, dass Jesus die Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen ist? Ich möchte nur einige Bedeutungen benennen. Mit Jesus ist jedes Lebensjahr ein Erlassjahr. Es ist klar, der erste Gedanke, dass die Befreiung von der Gefangenschaft der Sünde, dass unser Bürgerrecht im Himmel und die Sorgenarmut durch unseren himmlischen Vater gebunden ist an Jesus Christus. Nur durch Jesus erleben wir das und bekommen wir das. Wenn man ohne Jesus lebt, wird man auch auf die Freiheit, die er bringt, verzichten müssen, auch auf das himmlische Bürgerrecht verzichten müssen und die Sorgenarmut. Jesus hat die Schrift ein für alle Mal erfüllt. Seitdem, seit 2000 Jahren, stehen jedem Menschen diese Erfüllungen zur Verfügung. Aber damit ich sie wirklich genießen kann, muss ich Jesus alles in meinem Leben bestimmen lassen, denn nur durch ihn erfüllt sich Gottes Verheißung auch in meinem Leben. Wie ich es den Kindern vorhin gesagt habe, dieses Wort heute taucht wieder auf, als Zachäus Jesus in sein Haus und in sein Leben aufnahm und von da an tat, was Jesus sagte, nämlich alles Betrogene zurückzugeben und sogar noch vierfach zusätzlich erstatten. Und da sagt Jesus wieder dieses Wort heute, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. In Jesus, in dem heute vor 2000 Jahren, wird der Menschheit die Möglichkeit eröffnet, Heil zu bekommen. Aber mein persönliches Heute wird, wenn ich Jesus mein Leben bestimmen lasse. Das geschieht nicht von alleine. Dieses Heute, daran bin ich beteiligt, das zustande kommen zu lassen, indem ich Jesus in mein Leben aufnehme und ihn dort herrschen lasse. Zweiter Aspekt, die Menschheit ist jetzt besser dran als die Juden im Alten Testament. Denn die konnten damals auf die Erfüllung nur warten und sehr lange, jahrhundertelang geschah nichts oder nichts Gutes mit den Juden. Ihre Hoffnung lag in der Zukunft. Unsere Hoffnung dagegen hat sich schon in der Vergangenheit erfüllt und ist in der Gegenwart greifbar. Denn Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig. Er ist immer da. Wir müssen ihn auch nicht bitten, Jesus komm zu uns. Der ist schon immer da. Der ist uns immer nahe. Er ist nicht ferne. Das einzige Hindernis dafür sind wir selber, für Jesu Gegenwart bei uns. Deshalb brauchen wir auch nicht neidisch zu sein oder sehnsüchtig nach den Zeiten der Propheten oder Abrahams oder Moses zu denken, ach, die hatten es aber leicht, an Gott zu glauben. Vielleicht gerade Mose, der ja so eng mit Gott zusammen war und mit Gott kommuniziert hat. Aber ihr habt das aus der Bibel gelesen, wie schlecht es Mose ging und wie er auch immer wieder unsicher wurde. Das Gegenteil ist der Fall. Sie hatten es schwerer als wir, weil sie Jesus und mit ihm die Erfüllung der Verheißungen noch nicht kannten und erleben konnten. Dritter Aspekt, jedes Erlassjahr oder Jubeljahr im Alten Testament begann am Versöhnungstag, wo eben auch das vom Jubel, vom Widder, das Horn, das Schofar geblasen wurde, am Beichttag. Das Volk Israel sollte sich mit Gott versöhnen, ihn um Vergebung bitten. Die Erfüllung der Verheißung durch Jesus Christus in meinem Leben beginnt auch mit Versöhnung, also dass ich Gott um Entschuldigung bitte für meine Sünden. Und umgekehrt kann ich mich fragen, wenn ich die Wirkung Jesu Christi in meinem Leben vermisse, kann ich mich fragen, habe ich ihn heute schon um Vergebung gebeten für meine Schuld? Weil ich täglich neu sündige, brauche ich auch täglich neue Vergebung dafür. Ich selbst bin das Haupthindernis dafür, dass die Erfüllung der Verheißung in meinem Leben nicht stattfindet. Oder eben, ich bin auch die Möglichkeit, dass ich es in meinem Leben erlebe. Vierter Gedanke zum Erlassjahr. Ich halte es für sehr bedenkenswert, den Gedanken des Erlassjahrs auch politisch in unserem Land zu bedenken. Damit ist nämlich eine Grundversorgung für jedes Mitglied des Volkes gegeben. Man konnte seinen Grund und Boden damals vertrinken oder verspielen oder verscherzen oder gegen weniger werthaltige Werte eintauschen, aber die eigenen Kinder mussten an dieser Dummheit nicht ewig leiden. Sie erhielten den Grundbesitz zurück. Für sie war gesorgt. So könnte auch heute ein gewisser Ausgleich zwischen den Menschen eines Volkes hergestellt werden, wie damals zwischen den Angehörigen des Volkes Israel. Allerdings, tragischerweise, hören wir auch in der Bibel selber kaum davon, dass dieses Erlassjahr einmal durchgeführt wurde. Und es gab auch in Israel große soziale Spannungen und Ungerechtigkeiten, eben weil Gottes Wort auch in dieser Hinsicht nicht befolgt wurde. Und der fünfte und letzte Aspekt, den ich benennen möchte, Jesus ist Grund zur Freude. Er läutet ja das Jubeljahr ein. Jesus ist Grund zum Jubeln. Und es ist doch eigentümlich, dass ein Wort in der deutschen Sprache, was große Freude und Erleichterung ausdrückt, dass das die Situation nach der Beichte und nach der Vergebung der Sünden beschreibt. Nicht etwa die Freude über den Geburtstag oder über das Weihnachtsfest oder das Christfest, sondern die Freude nach der Beichte. Das ist das Wort Jubeln. Das prägt auch unseren deutschen Wortschatz zum Thema Freude. Jesus ist Grund zum Jubeln. Wir können uns öfter darauf besinnen und Jesus Danke sagen. Am Altjahresabend haben wir das einmal im Gottesdienst getan, mit dem Fürdank angeschlossen, angelehnt an das Wort Fürbitte, dass wir mal nur Dankgebete sprechen zu Gott und nicht hinterher wieder gleich eine Bitte anfügen. Und es ist auch gelungen. Und wenn jemand, und ich ermutige euch, das zu Hause auch einmal zu probieren, einmal eine Gebetszeit zu nehmen euch und nur Danke zu sagen. Wirklich nur, nicht immer gleich hinterher zu bitten, dass das, wofür ihr gedankt habt, auch weiter bleibt, sondern nur Danke zu sagen. Und wenn euch da nichts einfällt, dann könnt ihr Gott bitten, dass er euch Dankesgründe nennt durch den Heiligen Geist. Das Danken ist gut. Jesus gibt uns ja Grund zum Jubeln durch seine Befreiung. Danken ist gut, denn in Bezug auf Jesus gilt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.